Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Tunats Thema. Wenn ihr diese Podcast-Folge hört, seid ihr wahrscheinlich nicht mehr am Schwitzen, habt jedoch womöglich eine echte Hitzetortur hinter euch. Vor allem Südwestdeutschland schien in einer nicht platzenden Wärmeblase gefangen. Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad wurden zum Dauerzustand. Weil es gleichzeitig kaum Niederschläge gab, bildete sich extreme Dürre mit trockenen Böden, niedrigen Pegeln und brandanfälligen Wäldern heraus. Konsequenzen hatten diese Entwicklungen nicht nur für Ernte, Schifffahrt und Feuerwehr, sondern auch, und das ist wohl der gravierendste Punkt, für Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen. Sind Altenheime, Kliniken und Schulen ausreichend klimatisiert? Sind ältere Menschen ausreichend geschützt? Gibt es genügend Schattenflächen in urbanen Wärmeinseln? Im folgenden Podcast wird es unmöglich sein, all diese Fragen zu beantworten. Stattdessen soll gefragt werden, ob unsere Gesellschaft sich diese Fragen immer häufiger, immer drängender stellt. Löst die unmittelbare Betroffenheit von Dauerhitze eine gesellschaftliche Verschiebung und Neubewertung des Klimabezugs aus? Darum geht es. Gesprochen habe ich über das Thema mit TV-Meteorologe Sven Plöger. Er teilt nicht nur seine Einschätzungen zum öffentlichen und medialen Umgang mit dem Klimawandel, sondern kontextualisiert den Extremsommer auch vor dem Hintergrund der Erderwärmung. Normalerweise steht er im Tagesthemenstudio und berichtet vor Millionen von Zuschauern über das Wetter. Umso dankbarer bin ich, dass er, als einer der bekanntesten deutschen Meteorologen, sich heute die Zeit genommen hat für unseren kleinen Podcast. Just zum aktuellen Zeitpunkt, wir zeichnen auf, am 8. August mussten sie, wie so oft in diesem Sommer, das Anrollen einer neuen Hitzewelle über Deutschland ankündigen. Ich persönlich habe das Gefühl, obwohl ich nicht im Südwesten lebe, die Hitzetage und Hitzewellen über 30 Grad waren 2026 nochmal präsenter, nochmal hartnäckiger als eh schon. Ist das nur ein Gefühl oder ist das tatsächlich etwas, das auch die Statistik anzeigt?
Sie haben offensichtlich, Herr Thunert, ein statistisches Gefühl. Also es ist nicht nur Gefühl, es ist einfach gemessen. Wir haben eine wahnsinnige Zunahme der Dauern von diesen Hitzewellen. Übrigens in Deutschland tatsächlich unterschiedlich verteilt. Der Südwesten wurde am stärksten getroffen. Mit jedem Kilometer weiter nach Norden und Nordosten war es weniger, aber es gab auch die Hitzespitzen. Die Menschen haben vor allen Dingen, und das haben mir viele erzählt, auch eben unter der Schwüle gelitten. Es ist eben sehr feuchte Luft teilweise gewesen. Wir waren wie in einem tropischen Land unterwegs. Das ist dann natürlich nochmal, man kennt das, wenn man in die Sauna geht und man hat dann den berühmten Aufguss. In diesem Moment hat man die gefühlte Hitze. Also vorher war schon warm, dann kommt der Aufguss, man kann es kaum ertragen. Das sind in der Sauna natürlich höhere Temperaturen als in der Luft, aber das war schon ungewöhnlich. Und dann eben Temperaturrekorde schon Ende Juni, immer wiederkehrende Hitzewellen im Juli. Also wenn man es ganz kurz zusammenfassen will, wir erleben gerade das, was die Klimaforscher uns seit Jahrzehnten letztendlich als Entwicklung voraussagen.
Jetzt ist es so, dass das ja praktisch beinhalten würde, dass rein quantitativ immer mehr Hitzewellen auftreten. Ist das tatsächlich so? Oder ist es auch so, dass praktisch Hitzewellen aus anderen Erdteilen mehr und häufiger nach Europa kommen, wo wir hier eher in so ein gemäßigtes Klima gewohnt sind? Also ist es schlicht so, dass es dass diese Hitzewellen uns häufiger erreichen oder dass auch Hitzewellen wirklich häufiger entstehen?
Also die Atmosphäre wird wärmer. Und das bedeutet natürlich, dass auch bei uns die Luft heißer ist. Die Attributionsstudien, da hat der Deutsche Wetterdienst einiges gemacht. Also das ist die sogenannte Zuordnungsforschung, wo man nachguckt, wie stark wirkt sich der Klimawandel eigentlich konkret auf eine Hitzewelle aus. Und da gab es Ende Juni ja diese ganz hohen Temperaturen mit Rekorden bis fast 42 Grad in Sachsen-Anhalt. Und bei einer solchen Entwicklung hat man festgestellt, dass eine gleichartige Hitzewelle in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 3 bis 4 Grad in der Spitze geringer ausfallen würde. Also 42 minus 4, dann hätte man 38. Sowas hat man auch früher immer schon mal erlebt. Meistens gab es ein oder mal zwei Vorstöße im Jahr. Natürlich, Wetter neigt dazu, unterschiedlich zu sein. Es wird auch in Zukunft mal natürlich wieder einen kälteren Sommer geben und einen, wo die Dürre nicht so heftig ist. Aber es wird in Summe über die lange Zeit betrachtet so sein, dass man Futur 2 wird gewesen sein. Also wenn man am Ende des Jahrhunderts auf dieses Jahrhundert zurückguckt, wird man sagen müssen, 2026 war einer der kühleren Sommer. Und das ist das Tragische an dieser Entwicklung. Aber tatsächlich ist es so, diese Hitzewellen sind extremer geworden, sind länger geworden. Natürlich, wenn, wie wir das jetzt erleben, über Südfrankreich, über Spanien seit Wochen diese ganz extreme Hitze, auch gestern wieder im Süden Spaniens bis 44 Grad, wenn die dort liegt und dann zu uns angezapft wird, dann kommt zusätzlich zur eh schon vorhandenen Erwärmung natürlich eine solche Luftmasse dazu. Und das war übrigens immer schon so, aber jetzt einfach alles höher temperiert. Dann haben wir damit zu tun. Vielleicht ein Satz zu dem Klimawandel als Gedanke, was da eigentlich überhaupt passiert.
Gerne.
Das, was wir machen als menschliche Gesellschaft, ist im Moment, dass wir auf jeden Quadratmeter dieses Planeten zusätzlich 3,3 Watt einbringen. Und jetzt kann man überlegen, wie groß der Planet ist, 510 Millionen Quadratkilometer, und dann kann man das multiplizieren. Und deswegen haben wir ein Heizgerät aufgestellt, was eine Leistung hat von 1,7 Billiarden Watt. Und das lassen wir dauerhaft laufen. So, und wenn ich eine Atmosphäre habe und mir die als Raum vorstelle und stelle ein Heizgerät an, was ich dauerhaft auf Volltour laufen lasse und noch weiter aufdrehe, dann gehen die Temperaturen nun mal hoch. Und deswegen würde der Gleichgewichtszustand bei dem, was wir aktuell tun, rauskommen, dass die Temperatur um 2,7 bis 2,8 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau, das sind die Jahre 1850 bis 1900, die nimmt man immer als Referenz. Wir haben dieses berühmte 1,5 Grad Ziel ausgesprochen, aber wir landen mit dem, was wir aktuell tun, eben bei 2,7 und 2,8 Grad. Nicht und, sondern oder. Und wir müssen eben sehen, die Veränderungen, die wir jetzt schon spüren, mit all ihrer Intensität, kommen zustande, weil wir jetzt ziemlich genau an der 1,5 Grad Schwelle sind, die wir im Moment mit Entschlossenheit übersteigen. Das ist die Problemlage. Und der zweite Punkt ist, mit diesem Heizgerät heizen wir diesen Planeten unterschiedlich auf. Wasser und Land erwärmen sich verschieden, der Norden und andere Gebiete auch, und dann strömt die Luft anders. Und wenn die Luft anders strömt als früher, dann ist das, wo Sie gerade gesagt haben, was man gewöhnt ist hier in Mitteleuropa, wechselhafteres, etwas kühleres Wetter, dann ist das natürlich aufgebrochen, weil die Luftmassen einen anderen Weg nehmen, weil heiße Luft, warme Luft viel mehr Wasserdampf aufnehmen kann als kalte Luft. Da ist eine Regel dazwischen, die sagt, 1 Grad wärmer gleich 7% mehr Wasserdampf drin. All das, was wir da draußen sehen und erleben, ist also gut erklärbare Physik und auf der anderen Seite ein Riesenproblem, wenn wir das nicht hinreichend thematisieren und auch vernünftige Schlüsse ziehen als menschliche Gesellschaft, weil wir sonst davon einfach überrannt werden. Und dieses Jahr gibt einem das Gefühl, dass es scheinbar ein bisschen in diese Richtung geht. Wir werden gefühlt ein bisschen überrannt. Das zeigt auch die Dürre.
Ja, Hitzewellen ist natürlich ausgeprägter, kommt häufiger vor, aber das Wetterphänomen oder sagen wir mal das Wettermuster einer Hitzewelle ist nichts Neues, und die hätte es auch in vielleicht niedrigerer Form oder kälterer Form, etwas kälterer Form früher auch schon gegeben. Könnten Sie vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, was eigentlich hinter einer Hitzewelle steckt, wenn das jetzt nicht zwingend was mit den Luftströmen zu tun hat, also jetzt auch unabhängig von der industriellen Erderwärmung, was das praktisch verursacht, so eine Hitzewelle, mal so unabhängig davon?
Also eine Hitzewelle ist dadurch verursacht, dass im Sommer die Sonne steil am Himmel steht, dass die Atmosphäre wärmer wird, unabhängig davon, wenn wir ein Hochdruckgebiet haben, ein Hoch sich lange hält bei uns und langsam weiter wandert oder gar nicht weiter wandert, dann haben wir die Eigenschaft, dass in einem Hochdruckgebiet Luft absinkt. Und sobald Luft absinkt, gerät sie unter höheren Druck. Der Luftdruck ist unten höher als oben. Und wenn sie unter höheren Druck geht, wird sie zusammengedrückt. Und weil Luft komprimierbar ist, erwärmt sie sich dadurch. Also absinkende Luft muss sich erwärmen. Für alle Fans, also Fans von Physik meine ich an der Stelle, solange da keine Feuchtigkeit oder Kondensationsprozesse drin sind, ist das ein sogenannter trockenadiabatischer Vorgang oder anders. Die Luft erwärmt sich mit 1 Grad pro 100 Meter auf ihrem Weg nach unten. Das ist anders, wenn Wolken da sind und Kondensationsprozesse passieren. Haben wir die sogenannte Feuchtadiabate. Aber am Ende hat das zur Folge starke Sonneneinstrahlung, Klimawandel und damit mehr Energie drin, plus absinkende Luftmassen. Manche sprechen medial, das ist eher kein wissenschaftliches Wort, aber medial sehr bekannt geworden von einer Art Hitzedom. Und etwas solches erleben wir dann. Und wenn das über Wochen anhält, dann kommt natürlich ein riesengroßes zweites Problem dazu. Und das ist das, was uns jetzt mindestens genauso beschäftigt wie die Hitze. Das ist natürlich die Trockenheit, die Dürre, die sinkenden Flusspegel, die dann münden in die Diskussion, wie transportieren wir Waren über Flüsse, wo nicht ausreichend Wasser drin ist und so weiter. Wenn ich noch einen Satz zu einer Hitzewelle ergänzen darf. Aus meiner Sicht, und das muss man vielleicht wirklich wiederholt sagen, Hitze ist bezogen auf die Opferzahlen, und das ist kein schönes Thema, Hitze ist bezogen auf die Opferzahlen das schwerste Unwetter, was wir kennen. Also wir haben jetzt durch diese Hitzewellen im Jahr 2026 eine Opferzahl von 10.000 Menschen, das kann man nachweisen, indem man diese Statistiken anguckt, 10.000. Jetzt verweise ich nochmal auf diese fürchterliche A-Flut, die, glaube ich, in unserem kollektiven Gedächtnis verbleibt, und zwar nicht, um Zahlen und Schicksale zu vergleichen, das kann man nicht, das ist Blödsinn. Aber damals gab es 185 Tote, was nochmals gesagt ganz fürchterlich ist, aber wir sehen in der Wahrnehmung, sobald dramatische Bilder vorliegen, und das tun sie, wenn ein Hochwasser kommt, wenn ein Sturm kommt, wenn wir Zerstörung sehen können, dann haben wir unmittelbar den Eindruck des Unwetters. Wenn ich Hitze fotografiere, also Frankfurt am Main fotografiert in einer Hitzewelle, dann habe ich übersetzt quasi in Anführungszeichen schönes Wetter fotografiert, da ist einfach Sonnenschein, da ist nichts Bedrohliches dran und deswegen übersehen wir Menschen auch diese Ernsthaftigkeit eines solchen in Anführungszeichen Unwetters und dann führt das am Ende zu einer Art stillem Sterben, das hat gar nicht diese Aufmerksamkeit und deswegen bedarf es unseres sinnvollen Handelns gegenüber dieser Entwicklung.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es so, dass praktisch, wenn mehr Hochdruckgebiete vorhanden sind in einem Sommer, dass dann eben die Wahrscheinlichkeit logischerweise höher ist, dass eine Hitzewelle entsteht. Jetzt gab es ja früher auch immer mal schon Unterschiede. Also, dass es kältere und heißere Sommer gab. Also mit mehr Tiefdruckeinfluss, mit mehr Hochdruckeinfluss. Was ist denn dafür zuständig? Also was passiert denn in auch wieder nochmal vielleicht ein bisschen unabhängig von der Diskussion? Wie kommt denn das, dass in manchen Sommern oder in manchen Wetterphasen mehr Hochdruckeinflüsse dann praktisch geltend gemacht werden und in manchen dann weniger?
Ja, interessante Frage. Also fangen wir mal ganz kurz damit an. Es müssen nicht mehr Hochdruckgebiete sein. Also wenn eins da ist und ewig liegen bleibt, dann reicht das. Das heißt also, es geht darum, wie letztendlich Hochs und Tiefs wandern. Natürlich, wenn auch ganz viele da sind, haben wir auch den Effekt, aber zwischen den Hochs kommen Tiefs und dann werden auch ganz viele Tiefs da. Und das ist eigentlich ein bisschen die Lösung auf Ihre Frage, die Wanderschaft von Hochs und Tiefs. Und da stellt sich dann wieder die Frage, warum wandern die überhaupt eigentlich? Und das wiederum hat mit den Temperaturunterschieden zu tun. Wir haben es am Pol kalt, am Äquator heiß. Das ist das Prinzip. Und das will ein Planet, das will die Physik ausgleichen. Also wenn irgendwo zu viel Wärme ist, Klammer auf, Energie, und irgendwo anders zu wenig Wärme ist, am Pol, Klammer auf, Energie, dann wandert die Wärme. Das heißt, der Planet transportiert Wärme vom Äquator zum Pol, ganz grob übersetzt. Das ist alles nicht ganz einfach, weil die Erde eine sich drehende Kugel ist und dabei kommt dann eine Corioliskraft ins Spiel, die überhaupt unsere gesamten Bewegungssysteme des Wetters auslösen. Warum dreht sich alles, schwingt alles, wechselt alles? Dann haben wir Landmassen, wir haben Wassermassen, wir haben unterschiedliche Erwärmung. Wir haben also ganz viele Prozesse, die miteinander wechselwirken. Dann kommen wir, die Biosphäre dazu, dann kommt die Kryosphäre, Mesosphäre, das Eis, das sich da zurückzieht dazu und letztendlich sogar die Lithosphäre, das Gestein, was sich ja auch ganz langsam bewegt. Ich sage aber wirklich immer gerne ganz langsam. Ne? Machen Sie mal eine Urlaubsreise mit der Kontinentalverschiebung. Ne? Da müssen Sie Zeit mitbringen, das dauert einen Augenblick. Also, was ich sagen will, diese Wechselwirkungen führen dazu, dass wir in der Höhe, und jetzt fokussieren wir uns mal auf unsere Region, weil ganz viele Regionen haben ganz viele solcher Prozesse, in unserer Region gibt es eine sogenannte Polarfront und die übersetzen wir, das ist in der Höhe von etwa 10 Kilometern, die übersetzen wir gerne mit dem Wort Strahlstrom oder in Englisch und das werden viele kennen, Jetstream. Und dieser Jetstream, der bestimmt letztendlich da oben auf 10 Kilometer Höhe ungefähr, was unten am Boden die Hochs und Tiefs tun, die unser Gewettergeschehen dann bestimmen. Und wenn dieser Jetstream, und das ist ein Prozess, den wir momentan beobachten, weil der Äquator sich langsamer erwärmt als die Pole, durch den Eisrückzug haben wir dort eine sogenannte Rückkopplung, eine positive Rückkopplung, nicht im Sinne von positiv, sondern im Sinne von gleichgerichtet, dass es jetzt schon in der Arktis 3 Grad wärmer geworden ist und im äquatorialen Bereich nur minimal. Und das bedeutet, die Unterschiede, die Temperaturunterschiede zwischen Äquator und Pol werden geringer. Wenn die geringer werden, dann braucht es natürlich weniger Ausgleichsströmung. Mal ganz vereinfacht übersetzt. Man muss jetzt im Grunde genommen noch 2 Semester dranhängen, um das mit allen Fakten zu füllen. Kann ich jetzt hier nicht, weil wir irgendwann auch fertig sein wollen. Aber dadurch verändert sich der Jetstream und neigt im Moment dazu, eher mal zum einen sich in der Amplitude zu verändern, was bedeutet, dass wir stärkeren Zustrom mal von heißer und mal von kühlerer Luft haben. Also die Schwingung ist stärker, aber gleichzeitig bleiben zum Beispiel die Wellenberge des Jetstreams, wenn man sich das mal von oben aufgeschaut vorstellt, länger bei uns liegen. Das heißt, das Hoch bleibt länger bei uns liegen. Wenn ein Hoch länger da ist, bedeutet das im Sommer Dürre und Hitze. Wenn ein Tief, den Tiefs geht es genauso, länger da bleibt, im Extremfall wie bei der A-Flut, ewig und dann geht aller Regen an dieselbe Stelle, dann haben wir auch in Sachen Starkregen, Überschwemmungen eine Zunahme der Unwetter. Also es sind zwei Seiten der gleichen Medaille, mit der wir es zu tun haben, wenn Wetter extremer wird, im Sinne von Dürre und Hitze gleichermaßen wie im Sinne von Starkregen. Jetzt muss ich einen wichtigen Satz ergänzen. Diese Theorie des Jetstreams wird im Moment in der Wissenschaft geprüft. Das ist schlau, dass man das tut. Kurt Tucholsky hat mal einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, die Plausibilität ist der größte Feind der Wahrheit. Dieser Satz wird heutzutage manchmal missbraucht, aber er ist ein kluger Satz. Denn wenn etwas sehr plausibel klingt, gilt es, das zu überprüfen. Und deswegen gibt es eine Wissenschaft. Das ist ein schönes Wort im Deutschen. Wissenschaft. Wenn man es trennt, muss man mit den Fs aufpassen, weil dann eins dazu kommt. Aber man sieht, das ist ein Prozess. Und genau dieser Prozess ist im Moment angestoßen. Man prüft, wie stark ist die Wirkung dieser Theorie, die ich gerade erklärt habe. Wo gibt es vielleicht noch andere Effekte, die möglicherweise auch wieder in die Gegenrichtung wirken, was in einem komplexen System jetzt wirklich nicht verwunderlich wäre. Man muss das differenziert angehen und man muss dann, wenn man die Erklärung soweit gefunden hat, eben sagen, dass die Erwärmung, die wir erleben, die unterschiedlich ist, die Strömungsmuster auf diesem Planeten verändern, darüber das Wetter verändern und genau die Veränderung des Wetters, die führt wiederum dazu, dass wir persönlich den Klimawandel spüren. Denn ob es jetzt 1,0, 1,5 oder 1,8 Grad wärmer wird als globale Mitteltemperatur, das kann ja keiner von uns fühlen. Aber die daraus resultierende Wetteränderung, Dürre, Hitze, Überschwemmungen, all die Dinge, die wir immer wieder erleben und im Wetterbericht auch thematisieren, das ist das, wodurch Klimawandel eben spürbar wird.
Manchmal wird ja dann noch angeführt, oder was heißt nicht nur manchmal, sondern oft, dass es sozusagen auch wetterhistorisch, klimahistorisch immer mal wieder unterschiedliche Wetterphasen gab. Also zum Beispiel gab es ja die Eiszeit, dann gab es die Warmzeit. Wie war das denn früher? Also jetzt, da gab es ja noch sozusagen nicht die industrielle, die menschengemachte Erwärmung durch Emissionsausstoß. Da gab es aber auch schon Warmphasen, die sehr warm waren und wo es vielleicht sogar auch noch weniger Eis, noch weniger Gletscher gab. Woran lag denn das dann damals, dass es da so warm war? Gab es dann andere Faktoren, die dann praktisch auch wieder auf diese Strömungsverhältnisse, auch auf den Jetstream eingewirkt haben? Oder waren das dann andere Faktoren, die dafür gesorgt haben?
Ja, unbedingt. Also das ist vielleicht wirklich auch eine sehr gute Frage, um das nochmal zu beleuchten. Also die Natur hat das Klima immer schon geändert, aufgrund der von mir eben genannten Komponenten bis hin zur Kontinentalverschiebung. Geht man einfach 500 Millionen Jahre zurück, wo Deutschland am Äquator lag, wo es überhaupt keinen Golfstrom geben konnte, weil die Meere ganz anders verteilt waren. Da waren natürlich die Meeresströmungen anders, da waren die Luftströmungen anders, das Wetter war völlig anders, da war die Zusammensetzung der Luft teilweise anders. Wir haben in der Historie, wir haben jetzt auf diesem Planeten tatsächlich die fünfte Atmosphäre. Wir hatten ganz früher mal ganz andere Atmosphären. Zum Anbeginn der Erdzeit wäre man sofort tot. Also da hätte man gar nichts atmen können. So, wenn man das über diese lange Zeitskala betrachtet, hatten wir unglaubliche Schwingungen und Schwankungen im Neoproterozoikum. Also das ist 500, 750 Milliarden, Verzeihung, Millionen, jetzt wollen wir korrekt bleiben, 750 Millionen Jahre her. Da ist die Erde wahrscheinlich mal eine Snowball Earth gewesen, also eine ganz komplett eingefrorene Erde. Das heißt, wenn ich über den Zeitstrahl der 4,5 Milliarden Jahre Erdgeschichte gehe, dann sind die Klimaschwankungen dieses Planeten so riesig, dass das, was wir haben, minim ist. Aber jetzt kommt der riesige Unterschied und das ist das Entscheidende, warum dieser Klimawandel ganz anders ist als alle anderen. Nichts in der Natur kann 3,3 Watt pro Quadratmeter in das System bringen, außer vielleicht ein Asteroideneinschlag, Meteoriteneinschlag oder irgendwie ein Megavulkanausbruch, wenn der Yellowstone ausbricht oder sowas, dann ist die Weltgeschichte für uns Menschen im Prinzip mehr oder weniger zu Ende. Wenn sowas passiert, ja. Aber sonst können wir das gar nicht zustande bringen. Und deswegen ist diese Änderung, die wir jetzt haben, gemessen an den Veränderungen, die der Planet immer schon hatte, viel, 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 viel schneller. Und das ist der Unterschied. Wofür der Planet Jahrzehntausende oder Jahrhunderttausende brauchte, das geht jetzt in wenigen Jahrzehnten und Jahren. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen naturgemachten Klimawandeln und Klimawandeln, die wir heute erleben. Und man muss dabei immer unterscheiden, betrachte ich eine Region, auch früher schon konnte in einer bestimmten Region, zum Beispiel rund um Grönland, durch bestimmte Prozesse in der Meeresströmung oder im Wechselwirken mit dem Eis, mal sehr kurzfristig, das sind sogenannte Damsgaard-, Oeschger- und Heinrich-Ereignisse, da konnten in sehr hoher Geschwindigkeit die Temperaturen sich wahnsinnig verändern. Aber hier geht es ja um die globale Diskussion und die globale Veränderung für den ganzen Planeten gleichermaßen. Die ist durch diese Energie eben viel schneller, als die Natur das bisher gemacht hat. Das ist der Unterschied. Und da gibt es Prozesse, die sind auch weitestgehend bekannt, die sogenannten Milankovitch-Zyklen, nach dem serbischen Mathematiker Milutin Milankovitch. Und das hat damit zu tun, dass die Erdbahnparameter und damit die Energieverteilung sich ändern. Es gibt eine Präzession, eine Obliquität und eine Exzentrizität. Ich will das jetzt nicht zu sehr auswalzen, aber die Erdbahn, die ändert sich. Wir haben ja eine Stellung der Erdachse, die ist schräg, 23,5 Grad, manchmal aber 21, manchmal aber 24, das eiert. Dann ist unsere Bahn um die Sonne mal elliptischer, mal runder. Und all diese Schwankungen, die führen dazu, dass die Energie unterschiedlich eingestrahlt wird und das wiederum löst über die lange Frist, da sprechen wir von 25 bis 100.000 Jahren, solche Veränderungen aus, aber eben nicht über 30 Jahre.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja aktuell sogar so, dass die Sonne wieder in einem eher weiter entfernteren Winkel ist, sodass die Sonneneinstrahlung auf die Erde eben nicht ganz so groß ist und dann eben nicht als Hauptfaktor dafür angeführt werden kann, dass eine stärkere Sonneneinstrahlung für die Erderwärmung zuständig ist, oder?
Das war jetzt ein bisschen physikalisch durcheinander, wenn ich aufräumen darf. Nein, ist nicht böse gemeint, aber tatsächlich, die Sonne hat im Moment, also die Zeitskala, die wir jetzt erleben, da ist die Sonne immer gleich. Also da müssten wir jetzt irgendwie 100.000 Jahre zeitlich wandern und dann könnten wir solche Sätze sagen. Aber so ist es im Moment, wir haben einen Aphel und einen Perihel. Der Aphel, das ist der weitest entfernte Punkt von der Sonne, das ist Anfang Juli im Moment. Und der Perihel, das ist Anfang Januar, da sind wir am nächsten dran. Das spielt aber auf die Distanz Sonne-Erde eine geringe Rolle. Die Sonne spielt auf andere Weise eine Rolle, nämlich es gibt die berühmte Solarkonstante, die, und das finde ich persönlich immer sehr lustig, gar nicht konstant ist. Also die Sonne liefert Energie an diesen Planeten Erde und natürlich auch woanders hin, aber eben auch an uns. Und diese Solarkonstante unterliegt ganz, ganz leichten Schwankungen. Und das hat mit den berühmten Sonnenflecken zu tun. Da haben vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal von gehört. Also die Sonne ist manchmal aktiver und manchmal weniger aktiv. Wenn es viele Sonnenflecken gibt, dann ist sie aktiver. Dann stößt sie mehr Energie ab. Und tatsächlich haben wir dann auf der Erde natürlich ein bisschen mehr davon. Das sind sehr, sehr geringe Beträge. Da sprechen wir von 0,1 bis 0,3 Watt vielleicht. Nochmal, das, was im Moment aber in der Natur zu beobachten ist, durch uns, sind 3,3 Watt. Also das zeigt schon, dass wir mit der Sonne diese Schwankungen per se gar nicht erklären könnten. Okay. Und dieser Zyklus, der war jetzt auf einem Höhepunkt. Wir hatten jetzt eine sehr intensive Sonne zuletzt, 2024 und 2025, auch bis in 2026 hinein. Okay. Das kann man sehen an den vielen Polarlichtern. Mhm. Wir hatten sehr viele Polarlichtsichtungen. Das ist ein typisches Ergebnis des Teilchenstroms von der Sonne auf die Erde. Und dann kommen diese elektrisch geladenen Teilchen an und berühren unsere Atmosphäre. Und dann geht's los und wir sehen Licht. Das sind die Polarlichter als Zeichen der Sonnenaktivität. Das wird jetzt wieder abnehmen. Es gibt den sogenannten Schwabezyklus. Das ist so eine 11-jährige Schwankung. Und es gibt immer wieder Leute, die vom Grundsatz sagen, ja, aber die Sonne macht doch die Klimaschwankungen. Und da sage ich immer, naja, natürlich ist die Sonne wichtig, weil ohne Sonne wären Lampen aus. Hätten wir keine Energie, würden einfrieren und wären alle nicht mehr hier. Das ist richtig. Die Sonne ist der Energielieferant. Aber das Entscheidende ist die Schwankung. Und diese Schwankung erklärt überhaupt nicht einen 30-jährigen Anstieg. Kann man sich auch leicht vorstellen. Wenn der Schwabezyklus 11-jährig ist und der dominant wäre, dann müssten wir ja weltweit eine Temperaturkurve haben mit einer 11-jährigen Schwankung. Die würde gerade ausgehen, mal höher, mal tiefer im 11-Jahres-Rhythmus. Haben wir nicht, sondern wir haben eine starke ansteigende Kurve seit ungefähr den 1980er, Ende der 80er, 90er Jahren, die immer massiver hochgeht, so wie es eben die Klimaforschung aufgrund der Energie, die wir einbringen, auch seit Jahrzehnten sagt. Also die Zusammenhänge werden nicht durcheinander gebracht durch möglicherweise bei einigen bestehenden, und damit meine ich ausdrücklich nicht Sie jetzt an der Stelle, Unwissen über die Prozesse in der Sonne.
Ja, deswegen, warum wir so ein bisschen oder ich auch nochmal auf so diesen Themengebiet insistiert habe, ist, weil das oft ja so ein bisschen als Alibi auch genommen wird, ne? Dass man sagt, das ist sozusagen nicht Klimawandel, sondern das ist einfach Wetter, um das dann so ein bisschen zu entkräften. Aber deswegen ist es so wichtig, dass man das dann nochmal so ausdifferenziert, so wie Sie es gerade getan haben, ja.
Ganz genau, darum geht es immer. Also das ist, wir haben leider so ein bisschen Physikdemenz, ne? Also bei uns im Land.
Habe ich auch. Nein,
das war, also ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich will sie da gar nicht, ich finde es ja gut, dass genau die Fragen aufs Trapez kommen. Aber tatsächlich haben wir so eine gewisse Physikdemenz, die daraus besteht, dass ganz viele irgendwie wahrscheinlich lange gefehlt haben oder wir mittlerweile sogar gegenüber diesen ganzen MINT-Fächern, diesen ganzen naturwissenschaftlichen Fächern manchmal so eine Haltung einnehmen, dass man sogar damit kokettieren kann, dass man Mathe und Physik nicht versteht. Das erlebe ich auch immer wieder in Fernsehsendungen, wo irgendwelche Prominenten dann also ausführlich erklären, dass sie das ja alles gar nicht verstehen. Ich finde das nicht glücklich. Also wir sollten damit nicht kokettieren. Ich habe volles Verständnis, ich verstehe ja von anderen Dingen auch oftmals nicht so viel, wenn man da jetzt vielleicht nicht viel versteht von, aber dann kann man zum Beispiel mal ein Buch lesen, man kann sich mal hier so einen Podcast anhören, wie wir ihn gerade machen. Genau. Aber man sollte nicht unbedingt reinlaufen und sagen, dass es ganz toll ist, wenn man das alles nicht versteht, weil das ist eigentlich ein schlechter Faktor, weil die Gesellschaft ist im Moment bei diesem Klimathema nicht ausreichend resilient gegen seltsame Angriffe von Klimaforschungsleugnern. Und das finde ich sehr, sehr anstrengend, denn am Ende, es gibt mal den berühmten Satz von Sir Francis Bacon, der da geheißen hat, Wissen ist Macht. Wenn man den umdreht, steht da, Unwissen ist Ohnmacht. Und das sehe ich im Moment als riesiges Problem für die menschliche Gesellschaft auf diesem Planeten. Wir sind nicht sicher genug in der Argumentation, auch gegen Klimaforschungsleugner, was da draußen passiert. Also ich nenne die Geschwindigkeit, ich nenne die Zusammenhänge mit der Sonne und vieles andere mehr. Ich bin als Vortragsreisender viel unterwegs. Ich stehe da auf Bühnen und ich will ein Beispiel machen. Da sitzen dann 1000 Leute und da komme ich da rein und würde ich auf die Bühne treten und sagen, liebe Leute, als erstes will ich Ihnen klar machen, 2 plus 2 ist nicht 4, sondern 5. Wenn ich das mache, dann wird die ganze Gemeinde, die da sitzt, resilient genug sein und meinen Beitrag zurückweisen und mir sagen, nein, das ist Quatsch, das ist 4. Und ich habe keine Chance, mich mit meiner Behauptung durchzusetzen. Wenn ich da reinkomme und sage, die Erde ist eine Scheibe und keine Kugel, wird das Gleiche passieren. Vielleicht sitzt irgendwie einer drin und sagt, endlich sagt's mal einer. Aber die meisten werden sagen, die Erde ist eine Kugel, das wissen wir. Wenn ich reinkomme und sage, es gibt gar keinen menschengemachten Klimawandel, das ist alles Natur und das erkläre ich euch mal, dann werden da drinnen viele Leute sitzen, die sagen, wow, endlich traut sich das einer mal zu sagen und erklärt mir das und die ganze Klimaforschung hat doch gar nicht recht. Und solange das passieren kann, dass wir da nicht resilient als Gesellschaft sind, Unfug, physikalischen Unfug, der uns jeden Tag präsentiert wird, auch in vielen, vielen Fake News, zurückzuweisen, haben wir ständig ein Problem auf einer Diskussionsbasis, die in Wirklichkeit gar keine ist. Und das halte ich für zentral. Deswegen das Bildungsthema, so anstrengend es für manche klingen mag, bleibt ein absolut wichtiges. Das ist so ähnlich wie wenn ich abnehmen will. Wenn ich abnehmen will, dann muss ich weniger essen. Das bleibt richtig und wichtig. Ohne diese Maßnahme kriege ich es nicht hin. Beim Klimaschutz, wenn ich die Emissionen nicht senke, ohne die Maßnahmen kriege ich das nicht hin. Aber erst dann, wenn wir das als Gesellschaft verstehen, warum das wirklich wichtig ist und warum die Klimaforschung da nichts erfindet, sondern warum die Dinge, die wir jetzt sehen, erklärbar waren vor Jahrzehnten, dann können wir resilienter werden und das möglicherweise unser Wissen eher vielleicht in Handeln umsetzen. Das ist ja im Moment unser Hauptproblem eigentlich.
Da würde ich auf jeden Fall dann zum Schluss auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn man darüber spricht, was kann man jetzt so für Perspektiven am Horizont sehen, wie man vielleicht auch verändert mit dem Klimawandel umgeht, um da vielleicht auch eine andere Kultur draus entstehen zu lassen und andere Lebensgewohnheiten. Ich würde jetzt kurz nochmal zu dem Phänomen, Sie haben das sehr praktisch schon ausgeführt mit dem Jetstream. Jetzt gibt es ja auch noch diesen Faktor mit dem Golfstrom. Der ist ja sozusagen als Umweltpumpe in Betrieb, sagen wir es mal so, oder er fungiert als solche. Und da wird ja auch einiges dadurch durcheinander gebracht, also praktisch in den Gewässern. Ist das dann so, dass wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass warmes Wasser oder wärmeres Wasser zu uns kommt?
Golfstrom ist viel diskutiert, weil das ganze Erdsystem, ich sagte es ja vorhin schon, aus diesen verschiedenen Bereichen besteht und somit kriegen wir auch sehr viel Energie über zum Beispiel den Golfstrom, der übrigens korrekterweise Nordatlantikstrom heißt, in dem Moment, wo er die Golfküste verlässt. Und wenn der verlassen wird, dann heißt es Nordatlantikstrom. Und das sind Terawatt an Energie, die zu uns transportiert werden und die dafür sorgen, dass wir auf unseren Breitengraden eine insgesamt wärmere Luftmasse haben, als wir sie sonst hätten. Das heißt also, der Golfstrom ist ein für uns sehr positives Heizgerät. Im Prinzip jetzt mal Klimawandel rausgenommen, natürlich, weil sonst hätten wir Wetterbedingungen wie in Labrador. Das heißt, wir hätten im Januar durchschnittlich minus 15 Grad und im Sommer, im Juli 10 Grad. Und so haben wir im Januar 0 und im Sommer 20. Das ist der Vorteil durch den Golfstrom oder Nordatlantikstrom. So, jetzt gibt es, und das sprachen Sie an, die sogenannte thermohaline Zirkulation. Das ist die Umweltpumpe. Das hat mit Salz und Temperaturen zu tun. Salzhaltiges Wasser ist schwerer und kaltes Wasser ist auch schwerer. Salzarm ist leichter und wärmer ist auch leichter. Und wenn jetzt Eis schmilzt, und das tut es ja im Moment durch den Erwärmungsprozess stark, dann ist das Süßwasser. Und Süßwasser ist leichter als Salzwasser. Und die Umweltpumpe geht ganz vereinfacht so, vom Golf von Mexiko kommt warmes Oberflächenwasser weiter nach Norden, kühlt sich allmählich ab, sinkt dann in der Region zwischen Island, Grönland und Skandinavien großräumig ab und strömt ganz, ganz, ganz vereinfacht gesagt als schweres salzhaltiges Wasser unten zurück und steigt dann irgendwo im Golf von Mexiko wieder auf. Ist ein Teil eines weltweiten Fördersystems, wo alle Meeresströmungen miteinander verbunden sind. Das heißt also, das ist ein riesiges System. So, und wenn jetzt aber Süßwasser obendrauf kommt, an die Stelle, wo Wasser eigentlich, weil es schwer und salzhaltig ist, absinken will, dann ist das gar nicht mehr nötig oder nur noch weniger intensiv nötig. Und das bedeutet, dass dann natürlich auch weniger Wasser nachströmen muss. Und dieses Nachströmen ist der Nordatlantikstrom. Das heißt, wenn viel Eis schmilzt, dann schwäche ich den Nordatlantikstrom. Und sowas hat es schon mal gegeben in der Geschichte vor 11.000 Jahren. Das jüngere Trias-Ereignis am Ende der Eiszeit. Sehr viel Eis ist geschmolzen. Ende der Eiszeit, klar. Und dann kam sehr viel Süßwasser und das hat den Golfstrom geschwächt und sogar regelrecht abgeschaltet. Und wir hatten in Europa, das nennt man dann negative Rückkopplung, wir haben eine Erwärmung weltweit, aber lokal in Europa durch den Wegfall des Golfstromes, dann eine Abkühlung, ein Wiedervorstoß der Eiszeit um 1.500 Jahre erlebt. Jetzt haben wir einfach nicht genug Eis, um sowas machen zu können, aber der Golfstrom ist im Moment schwächer tatsächlich, als er in den letzten Jahrhunderten gewesen ist. Trotzdem, die Forschung ist dran, zu überlegen, wie schnell könnten da Veränderungen passieren. Aber
Okay.
nicht in dem Sinne, dass wärmeres Wasser kommt, wie Sie das gerade
Ja.
angedacht hatten, sondern natürlich dann kühleres Wasser. Das heißt ja, auch hier hätten
Gegenteil
wir eine
eher, ja.
negative Rückkopplung. Und das würde dazu beitragen, dass Europa sich weniger schnell erwärmen würde als vielleicht der Rest der Welt. Aber, das wäre ja eine erfreuliche Nachricht. Aber wir sehen im Moment das Gegenteil. Wir sehen, dass Europa der Kontinent ist, der sich am allerschnellsten erwärmt auf diesem Planeten. Hat auch mit der Landmasse und wenig Ozean drumherum und einem Mittelmeer zu tun, was wie eine Badewanne ist, weil es gar nicht so richtig verbunden ist mit den großen Meeresströmen, nur einen kleinen Durchgang hat an der Straße von Gibraltar. Das erwärmt sich riesenstark und erwärmt seinerseits dann wieder die Landmasse. Also all das, was wir erleben, ist erwartbar. Und noch etwas. Wir haben südlich von Grönland einen sogenannten Cold Blob, also eine Kaltwasseranomalie im Moment. Wenn aber irgendwo eine Anomalie zu kaltem Wasser ist, dann gibt es eine Grenze zu wärmerem Wasser. Und genau an dieser Grenze, wo die Unterschiede groß werden, neigt die Atmosphäre dazu, Tiefdruckgebiete zu bilden. Und diese Tiefdruckgebiete, wenn sie von Westen kommen, auf der Vorderseite schleifen Warmluft aus Süden in unsere Region. Es ist also noch gar nicht klar, welcher Effekt eigentlich überwiegt, Abschwächung des Golfstroms oder möglicherweise zusätzliche Tiefdrucktätigkeit, auf deren Vorderseite Warmluft kommt. Im Moment sagt die Forschung so ein bisschen, es könnte in längerer Zukunft dazu führen, dass die nördlichen Länder, Klammer auf, ist im Moment aber überhaupt gar nicht der Fall. Die erwärmen sich übermäßig stark, wieder kältere Winter haben könnten und wir dann noch heißere, trockenere Sommer. Aber nochmal, das wird im Moment alles erforscht. Da gibt es sehr viele Punkte, die zu berücksichtigen sind. Solche
Ja.
Aussagen sind mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Dass wir aber da Änderungen haben, das ist offensichtlich und das habe ich jetzt versucht, ein bisschen darzustellen.
Ja, um das Bild vielleicht nochmal vollständig zu machen, den letzten Faktor aus der physikalischen Sicht oder meteorologischen Sicht, wie hoch oder wie niedrig schätzen Sie diesen Faktor der Passatwinde ein? Was ja auch dafür sorgt, dass praktisch so maritime Hitzewellen nennt man das, also Hitzewellen im und unter Wasser, die auch immer mehr werden, auch immer länger werden. Und dass Passatwinde, ja zum Beispiel auch der Wegfall von diesen Winden oder die Abschwächung davon, dafür sorgt, dass praktisch eine Absorption zwischen, ich sage jetzt mal, Horizont und Sonneneinstrahlung und Wasseroberfläche praktisch wegfällt, das Wasser mehr aufheizt. Wie hoch ist dieser Faktor praktisch der sich aufheizenden Weltmeere?
Ich will es versuchen, ganz verkürzt darzustellen, damit es auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann nicht anstrengend wird. Aber Passatwinde zunächst mal sind ja tropennahe Winde, also das sind Winde, die wir gar nicht haben. Also das ist vielleicht der wichtigste Satz an dieser Stelle. Das ist der Nordostpassat auf der Nordhalbkugel, der Südostpassat auf der Südhalbkugel und das strömt dann hin zur innertropischen Konvergenz, die am Äquator liegt und mit dem Sonnenstand so eine gewisse Wanderschaft macht. So, das sind diese Winde. Und tatsächlich ist es so, wenn Passatwinde mal schwächer sind, die schwanken immer, aber es kann durch den Klimawandel großräumiger hier auch zu Veränderungen kommen. Dann ist tatsächlich weniger Wind, weniger aufgewühlte See und wir haben einen größeren Unterschied zwischen dem warmen Wasser an der Oberfläche durch die Sonneneinstrahlung und dem darunterliegenden tiefen Wasser. Das ist in den Tropen allerdings temperaturmäßig immer ein sehr geringer Unterschied, weil das Wasser insgesamt durchwärmt ist durch die tropischen Bedingungen. Wenn man weiter nach Norden geht, wo die Passatwinde aber nicht mehr so sind, dann haben wir natürlich eine Thermokline. Das heißt, wir haben oben das warme Wasser und unten deutlich kälteres Wasser. Und in dem Moment, wo jetzt ein Sturm kommt oder überhaupt durch Mischung viel Wind kommt, dann haben wir Wellen und das alles bringt sich durcheinander. Und dann ist die Thermokline logischerweise geringer und die Temperaturunterschiede auch. Das heißt, immer dann, wenn viel Wind ist, sind die Unterschiede unter Wasser geringer. Und wenn weniger Wind sind, sind sie größer. Bei uns haben wir eigentlich vor allen Dingen so eine Hitzewelle, ich nenne das immer maritimes Feuer. Ich bin seit 30 Jahren Taucher und habe Taucherlebnisse von eben vor 30 Jahren, wo eine sehr, sehr bunte Welt noch, da haben damals schon Leute gesagt, Mensch, das verändert sich so sehr, wir hatten einen großen El Niño 798. El Niño haben wir auch gerade, Warmwasseranomalie im Pazifik. Und der hat schon vieles zerstört und da haben mir damals die Leute gesagt, vor 30 Jahren, da war es nochmal ganz anders. Wenn ich heute gucke und einige Tauchgänge erlebe, wo ich denke, war hier mal was, dann bin ich schon sehr traurig. Klammer auf, es gibt sehr schöne Regionen weiterhin auf der Welt und es gibt auch eine gewisse Resilienz der Natur. Einiges kann sich bei Temperaturabkühlung auch wieder ein bisschen erholen. Nur wenn die Abkühlung nicht da ist, ist es schwer. So, und so eine Hitzewelle unter Wasser, wie jetzt im Mittelmeer. Wir haben bei Mallorca jetzt 33 Grad Oberflächentemperatur gemessen. Der Wert, der war noch nie so hoch im Mittelmeer. Das wird jetzt geprüft. Die Stationen werden geprüft, ob die Messung auch korrekt ist. Aber wir haben großflächig im westlichen Mittelmeer im Moment Temperaturen zwischen 30 und 32 Grad, im östlichen Mittelmeer ein bisschen kühler. Und das ist natürlich für die Natur, die kann sich einfach an solche Werte nicht dauerhaft anpassen. Es verändert sich, das habe ich in meiner neuen Doku, die im September läuft, übers Mittelmeer auch mal berichtet, weil ich ja eben tauche, da tauche ich dann auch in der Doku. Und da sieht man, wie ich mal nachgucke, wegen der Rotfeuerfische. Die kommen aus dem Roten Meer und sind jetzt bis Zypern, wir waren dazu auf Zypern, eingewandert und haben dort keine Fressfeinde. Und das Problem ist, dass die sich jetzt dauerhaft halten können. In heißen Jahren ist der Rotfeuerfisch immer mal gekommen und dann musste er wieder weg, weil es zu kalt wurde. Und das Problem hat er jetzt nicht mehr und damit haben alle anderen dort unten im Wasser ein Problem. Und das auch zu untersuchen ist wichtig. Wir sind Landlebewesen, wir Menschen. Wir gucken gern, was über Wasser passiert und sehen oft nicht die großen Veränderungen unter Wasser. Und die Natur ist da sehr, sehr empfindsam. Und wir machen eben nicht nur über Wasser viel kaputt durch unser Tun, sondern vor allen Dingen auch unter Wasser.
Jetzt würde ich zum Schluss nochmal den Bogen praktisch schlagen auf das, was praktisch jetzt dann nochmal vielleicht in der Zukunft vor uns liegt und was, wo wir jetzt gerade auch mit schon konfrontiert sind, nämlich mit dieser anhaltenden Extremhitze und auch Extremdürre, vor allen Dingen auch in Südwestdeutschland. Glauben Sie, dass diese Situation in Europa, in Deutschland aktuell so ein bisschen zu einem kulturellen Umdenken führt? Spüren Sie irgendwie stärkere Impulse in der Gesellschaft durch diese akute, sage ich jetzt mal, Betroffenheit, wo Sie sagen, Sie sprechen immer von einem Kipppunkt beim Klima, aber vielleicht könnte man ja auch von einem Kipppunkt gesellschaftlich sprechen, dass der so langsam mal erreicht ist?
Es ist sehr schwer. Ich bin kein Psychologe, aber ich beobachte natürlich viele, viele Vorgänge und wir sehen vor 7 Jahren, Fridays for Future, ganz viele Menschen standen draußen vor den Türen. Die Demonstrationen hatten Millionen von Menschen, jungen Menschen angezogen, wegen des Themas Klimaänderung durch das Hitzejahr 2018. Wir haben jetzt ein Hitzejahr, was dem gleichkommt oder noch darüber liegt und wir sehen das alles nicht. Es gibt einige, die analysieren, dass es typisch ist für menschliche Gesellschaften oder überhaupt für uns, für unsere Psychologie, dass wir, wenn wir einfach das Gefühl haben, dass wir hier nicht wirksam werden können, was im Übrigen falsch ist, aber Gefühle können ja auch mal falsch sein. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir hier nicht wirksam werden können, dann werden wir entweder wütend oder apathisch. Und im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir gehen nicht wütend auf die Straße und sagen, Mensch, liebe Politik, jetzt muss ich wirklich mal was ändern. Klammer auf, es ist aber nicht nur die Politik, es ist die Wirtschaft, es sind wir alle. Wir sitzen alle in einem Boot. Also an die Politik heranzutragen, macht alles anders. Alleine reicht nicht. Man kann vieles anders machen, das muss ich auch sagen. Aber alleine, es sind alle Parteien irgendwie aufgefordert. Aber das erleben wir im Moment nicht, sondern es ist eigentlich es ist im Moment eine überraschend große Apathie da, wenn man so ins Land rausguckt. Wenn ich dann aber die Diskussionen führe mit den Menschen konkret, sei es in Vorträgen, sei es, weil wir jetzt einen Podcast machen, im Moment ist die Anzahl der medialen Thematisierungen ja wieder stark gewachsen. Also wir merken das, wir haben auch Ängste und Sorgen, die nehmen auch massiv zu, weil die Leute wirklich sehen, hey, wenn ich Landwirt bin, sowieso, weil ich sehen kann, oh, das kann für mich ja ganz, ganz eng werden, zumal wenn ich es in die nächsten Jahre weiter transportiere und der Wissenschaft zuhöre. Aber auch jeder und jede so draußen. Also es ist nicht nur das Schwitzen, die Hitze. Es ist vielleicht auch, dass man in der Verwandtschaft jemanden hat, der verstorben ist, alte Menschen, die dehydrieren, aber auch die Wahrnehmung, dass das Wasser echt ein Problem werden kann. Und zwar nicht nur, damit ich nicht jetzt morgen meinen dritten Computer kaufen kann, den ich vielleicht auch noch brauche, oder mein fünftes Handy, sondern dass ich einfach merke, das könnte ja so weit gehen, dass wir echt auch in diesem Land mal Wassersorgen bekommen. Klammer auf, wir sind da noch weit von weg und die Versorgung ist gut, aber in einigen Regionen muss man jetzt bereits sehr vorsichtig sein und gewisse Dinge dann eben auch sich richtigerweise einschränken, das stimmt. Aber plötzlich rückt das ganze Thema an uns ran. Also es kommen zwei Sachen gleichzeitig. Es kommt die Sorge, die Angst und auf der anderen Seite die Apathie kombiniert damit, dass man sagt, ja, aber was soll ich denn machen? Und genau in diesem Spielfeld müssen wir aktiv bleiben. Ich werde oft gefragt, Herr Blöger, wie können Sie denn, wenn Sie das alles da draußen sehen, überhaupt noch optimistisch bleiben? Also auch mein Optimismus hat natürlich Grenzen Und wenn ich im Moment auf die Welt gucke, sehe ich, da ist viel zivilisatorischer Rückschritt auf allen möglichen Bereichen und eben auch im Klimaumfeld. Trotzdem ist es so, wenn wir jetzt mal, ja, also es gibt wieder Kriege, es gibt seltsame Weltenlenker, die wir vor einigen Jahrzehnten in dieser Ausprägung, dieser Größenordnung an den Stellen, wo wir sie jetzt haben, noch nicht hatten. Deswegen zivilisatorischer Rückschritt im Umgang mit vielen Themen, auch mit Themen wie Menschenrechte und all diese Dinge, das müssen wir jetzt hier nicht weiterführen, weil das wird dann zu lang. Aber ich sehe auf der anderen Seite, solange wir die Stellschrauben kennen, also würden wir die Dinge tun, die wir auf den Klimakonferenzen seit 30 Jahren sagen, tun wir aber nicht, denn wir sagen, Emissionen müssen runter und sie gehen jedes Jahr hoch, dann tut man das nicht, was man sagt. Würden wir das tun, hätten wir 2,1 Grad statt 2,7 oder 8 im Visier. Wir könnten für nachfolgende Generationen etwas bremsen. Und solange die Wissenschaft sagt, dass wir das können, möchte ich jemand sein, der versucht, an der Stelle, wo ich es vielleicht ein bisschen kann, nämlich kommunizieren und versuchen, Wissenschaft zu erklären, zu übersetzen, nicht Ideologie, nicht missionieren, alles kein Thema, sondern Wissenschaft zu übersetzen, um vielleicht Haltung zu generieren, möchte ich dranbleiben. Ich sehe aber auch, die Klimavernunft, so will ich es mal beschreiben, die Klimavernunft ist im Moment ein bisschen auf der Verliererseite. Wir haben Jahrzehnte gedacht, wer klimavernünftig argumentiert, wird irgendwann mal gewinnen und es geht zu langsam, aber es geht weiter. Im Moment sieht man Rückschritte. Und neulich hatten wir eine Weltmeisterschaft beim Fußball. Wir waren nicht so erfolgreich, aber bei einer Weltmeisterschaft wird viel Fußball gespielt, dieses Jahr besonders viel. Und man kann beim Fußballspiel ja auch mal in Rückstand geraten. Und im Moment habe ich dieses Gefühl, Klimavernunft gerät in Rückstand gegenüber anderen Prozessen und Leuten, die aus welchen Gründen auch immer dieses Thema negieren, ignorieren oder was auch immer und auch eine gewisse Macht haben, muss ich nicht lange ausführen, das in den Vordergrund zu setzen. Das heißt, die Klimavernunft hat im Moment, würde man es als Fußballspiel betrachten, einen gewissen Rückstand. Es steht jetzt irgendwie gefühlt für mich 1-3. In dem Moment, wo ich jetzt aber aufhören würde, als die Mannschaft mit einem Tor zu spielen, gibt es für die anderen einen Kantersieg. Und das bedeutet, man kann Fußballspiele drehen und man kann auch eine Situation drehen, die einem momentan mal apathisch unausweichlich erscheint, dann, wenn man weiterhin dranbleibt an den Kernthemen. Das ist die Bildung, das ist die Information, das sind die guten Geschichten, die Menschen in ihrer Haltung erreichen und möglicherweise dann doch mal hier und da. Und wenn Menschen sich dann auch noch zusammentun bei Partys oder wo auch immer man sich trifft, bei Ausflügen und man darüber spricht und nicht immer der Unvernünftigste das Wort ergreift mit irgendeinem kruden Unsinn, sondern diejenigen, die verstanden haben, wie die Zusammenhänge sind, das auch mal erzählen, dann kann man in einer Gesellschaft Kräfte auslösen, die vielleicht wieder anders sind als der Gedanke Copy-Paste. Also so, wie es sich im Moment entwickelt, geht es einfach immer weiter. Das war nie so. Die Geschichte hat auch andere Zeiträume. Also wenn wir zum Beispiel 1987 die Umfrage im Land gemacht hätten und Leute, gibt es in 3 Jahren in Deutschland eine Wiedervereinigung? Da hätten 0 Leute gesagt, natürlich. Was hat es gegeben? Eine Wiedervereinigung. Das heißt, man darf nicht den Fehler machen, sich irgendwann zu schnell, zu apathisch geschlagen zu geben, sondern man muss dranbleiben an den Themen und das mit Vernunft, nicht Aufgeregtheit transportieren, nicht übertriebene Nervosität zeigen, sondern die zentralen Themen weiterhin wichtig sein lassen. Dann kann man durchaus was erreichen, so ist es zumindest meine Ansicht.
Ich sag mal, das wäre ja die Aufgabe der Politik, dass man irgendwie vielleicht sagt, stärker eine Bewegung auszulösen oder auch die Leute mitzunehmen. Irgendwie, vielleicht kann man auch sagen,
ja, dass dafür brauche ich aber die Politikerinnen und Politiker, die dieses Thema auch erkennen und als bedeutsam erkennen. Ich habe volles Verständnis dafür, dass Politik zu machen unfassbar schwer ist, auch gerade in der heutigen Zeit. In nationalem Bereich, in internationalem Bereich, also das ist sicher keine einfache Aufgabe. Und deswegen würde ich nie einstimmen in eine allgemeine Politiker-Niedermach-Strategie und alle da immer nur mit Vorwürfen zu konfrontieren. Aber im Bereich Klima und Klimaschutz sind wir im Moment, ich sag's mal, sehr, sehr vorsichtig, weit hinter dem, was sein müsste. Und es ist mehr als Luft nach oben vorhanden.
Würden Sie eigentlich sagen, jetzt vielleicht ganz zum Abschluss, wir sind ja auch ein Medienpodcast auf einer Medienseite, dass die Medien vielleicht auch noch Dinge anders machen könnten, um bezüglich Klimawandel, Erderwärmung, generell Wetter noch irgendwie anders auf die Leute zuzugehen, anders mit den Leuten zu kommunizieren, sich auszutauschen. Wie sehen Sie die Situation da?
Man kann immer alles anders machen, besser machen und man kann beobachten, was nicht funktioniert und daraus möglicherweise Schlüsse ziehen. Ich selber darf mich sehr darüber freuen, dass die ARD zum Beispiel bereit ist, mit mir wiederkehrend oder auch mit anderen natürlich, es geht gar nicht um mich, solche Dokumentationen zu machen, die in guten Geschichten aufbereitetes Thema Ideologie und missionierungsfrei erklären. Und das ist mir eine große Freude, so etwas zu tun ist richtig. Wir haben aber auch einen großen Wettbewerb um Aufmerksamkeit, weil es einfach sehr viele Medien gibt. Und das führt automatisch zu diesem Wettbewerb der Schlagworte. Und alles wird immer schlimmer und immer dramatischer. Und diese Aufgeregtheit überträgt sich im negativen Sinne auf die Menschen da draußen. Also wenn man sich medial darüber vereinbaren kann, dass bei einem so ernsten, uns alle betreffenden Thema wir einfach eine vernünftige, solide, interessante Berichterstattung machen, dann können wir Leute auch zurückgewinnen. Auch Leute, die vielleicht dann politisch in Strömungen gehen, die viele dann auch wieder gar nicht haben möchten. Das kann man durch eine gute Berichterstattung tun. Wir müssen vielleicht eins erkennen. Wir haben in den 80er Jahren geglaubt, Wörter wie Klimakatastrophe und so etwas würde in ihrer Dramatik genügen. Wir erzählen, wie schlimm es wird und ganz apokalyptisch und dann erschreckt sich der Mensch und ändert sein Handeln. Wir haben seit 40, 45, bald 50 Jahren erkannt, das passiert nicht. Und dieses Wissen sollten wir transportieren in eine andere Erzählung. Mir ist es persönlich wichtig, jeder und jede macht es vielleicht etwas unterschiedlich, mir ist es persönlich wichtig, in spannenden Geschichten die Prozesse zu erklären, sodass es auch eine Neugier weckt. Und wenn man das ein bisschen mit Haltung verbindet und dabei beachtet, das ist ein bisschen Psychologie, Menschen wollen nicht gesagt bekommen, was sie tun oder lassen sollen. Das ist zwar schade in diesem Zusammenhang, aber es ist eine Tatsache und die muss ich ja mal anerkennen. Denn wenn ich das tue, führt das zu Reaktanz oder ich sage immer gerne zu pubertärem Widerstand. Wenn wir also sagen, du, ich weiß es besser als du und deswegen sage ich dir, was du tun sollst, dann sagt mein Gegenüber ja dann schon gerade nicht und du nervst mich. Und das kann ich verstehen, also entsprechend feinfühlig zu argumentieren. Das halte ich für vernünftig. Und dann müssen wir den Schritt machen, dass wir bei unseren Erzählungen hinten am Ende etwas offen machen, aufmachen. Dass wir nicht in Dystopie und Apokalypse zum Schluss die Geschichte schließen und jeder sagt, naja gut, das ist schlimm und was soll ich jetzt machen? Ich habe sowieso keine Chance. Das wird sehr schnell eine sich selbst erfüllende Prognose. Deswegen ist mein Anraten doch zu sagen, wir müssen die Chancen und Möglichkeiten, das ist zum Beispiel etwas, was ich in meinen Vorträgen in einem großen Anteil nach hinten raus tue, Chancen und Möglichkeiten, eine Begeisterung zu wecken für Veränderung. Die Welt hat sich immer schon verändert. Also zu meinen, weil man mit dem Fuß aufstapft und die Augen und Ohren verschließt und sagt, ich will das nicht, ich will Realitätsverweigerung machen, ich stampfe mit dem Fuß auf, die 80er sollen wiederkommen, da war es so schön und wenn ich das nur ausreichend oft wiederhole, dann wird das auch kommen. Mhm. Das ist nicht der Fall. Aber die Geschichte so zu erzählen, dass man die Ängste nimmt vor der Veränderung, die Lust, die Begeisterung auf Veränderung, die ja unsere Welt verbessert, auch für die nachfolgenden Generationen. Wenn man das tut in der Kommunikation, dann glaube ich, zusammen mit der Bildung, die das Fundament ist, dass nicht immer nur der Zweifel in den Mittelpunkt rückt, sondern die Anerkenntnis des Problems, dass man dann ganz woanders hinkommen kann, in der Stimmung auch in einem Land, als man das momentan vielleicht tut.
Ja, dadurch, dass Sie das jetzt nochmal angesprochen haben, diesen positiven Aspekt, ist es sicherlich auch für uns die Möglichkeit, diesen Podcast dann praktisch mit einem positiven Tenor enden zu lassen. Mir bleibt noch zu sagen, ist immer eine gute Idee. Mir bleibt jetzt noch zu erwähnen, dass wenn man sich natürlich weiter reinsteigern möchte in diese Thematik, wenn man sie noch weiter vertiefen will, kann man natürlich gerne in der ARD-Mediathek Ihre Reportage- und Dokumentationsreihe anschauen, wo sie sich ja eben auch mit unterschiedlichen Phänomenen wie El Niño, wie die Eisschmelze auseinandersetzen in der Arktis und bald dann in einer neuen Ausgabe. Herr Plöger, ich möchte Ihnen danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute und sehr wünsche gerne. Auch weiter viel Erfolg für Ihre tägliche Arbeit als Meteorologe, aber natürlich auch für Ihre Reportagen.
Vielen, vielen Dank. Es war mir ein Fest.